Ich komme aus Kanada, bin dort geboren, in einem gläubigen Elternhaus, hatte die Gelegenheit, dort auch in eine gläubige Gemeinde zu gehen, wo ich Gottes Wort hörte, auch als Kind. Und das hat der Heilige Geist alles dazu benutzt, um Sündenerkenntnis bei mir hervorzurufen. Als vielleicht Achtjähriger kam einmal ein Missionar in unsere Gemeinde, hat sehr eindrücklich verkündet. Und wenn jemand an dem Abend mich angesprochen hätte, dann glaube ich, hätte ich den Herrn finden können. Aber ich habe darauf gewartet und niemand hat mich angesprochen. Niemand hat offenbar die Not eines Jungen gesehen. Vielleicht hat man auch nicht erwartet, dass Kinder von der Botschaft angesprochen würden. Aber dann einige Jahre später kam ich dann in sehr tiefe geistliche Not, als ich 12 Jahre alt war. Und dann habe ich auch die Eltern gefragt, wie sie zum Glauben gekommen waren. Dann haben sie erzählt, wie sie sich bekehrt hätten. Aber das hat mir nicht weitergeholfen. Und schließlich eines Abends in meiner Verzweiflung habe ich einfach den Namen des Herrn angerufen, um die Vergebung meiner Sünden. Und das war die Stunde meiner Bekehrung. In den Jahren darauf bin ich zum Teil vorangekommen, zum Teil auch wieder in schwierige Zeiten hineingekommen. Aber es war unweit von uns eine Bibelschule, eine sehr gute. Und junge Menschen kamen manchmal von dort und haben bei uns gedient. Das hat mich sehr angesprochen. Und als ich dann etwas älter wurde, etwa 17, dann durfte ich dort auf die Bibelschule gehen selbst. Vorher hatte ich Konferenzen besucht und so weiter. Das war natürlich eine große Animierung. Aber in dem Jahr, im ersten Jahr der Bibelschule, habe ich mich ganz dem Herrn zur Verfügung gestellt für seinen Dienst. Damals dachte ich, würde ich vielleicht nach Südamerika gehen. Aber der Herr hat es für gut gedacht, mich nach Europa zu bringen, von woher meine Voreltern auch hier kamen. Und ich glaube, es genügt.
Gut, vielen Dank. Wir werden Lied Nummer 172 dann miteinander singen. Lied 172.
An vergangenen öffentlichen Abenden und am Sonntagmorgen habe ich gesprochen über geistliche Gesundheit, und zwar zunächst über Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Ich will damit heute Abend fortsetzen. Wir sind nach dem Besprechen von verschiedenen Kennzeichen wie Glaube, Liebe, Heiligung und so weiter zu dem Begriff gekommen, Nachfolge von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, wie ich das in ein Wort fassen sollte, aber darum geht es, dass man dem Herrn von ganzem Herzen nachfolgt. Ich meine, dies ist etwas, das wir in unserer heutigen Zeit gebrauchen. Der Psalmist spricht einmal davon, dass er von ganzem Herzen, mit einem einheitlichen Herzen, beim Herrn sein möchte. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck Ganzherzigkeit im Deutschen zutrifft, aber wir sprechen von Halbherzigkeit, nicht wahr? Ich weiß nicht, warum wir nicht ganzherzig sagen, denn darum geht es, dass man von ganzem Herzen dabei ist. Ein Christ darf nie halbherzig sein. In Kolosser 3, Vers 23 heißt es, alles, was immer ihr tut, verrichtet aus der Seele. Manchmal steht dort wohl übersetzt von ganzem Herzen. Es würde zu weit führen, zu erklären, warum der Apostel hier Seele sagt. Das heißt also von ganzem Innern. Man soll ganz dabei sein, auch mit dem Gefühl, mit dem ganzen Denken von ganzem Innern. Zwei Fragen gilt es an dieser Stelle zu klären. Die erste Frage lautet, wie äußert sich Nachfolge von ganzem Herzen? Wie äußert sich Nachfolge von ganzem Herzen? Und da hatte ich bereits einige Begriffe besprochen, durch welche sich Nachfolge von ganzem Herzen äußert. Der erste Begriff war Wachsamkeit, Römer 13, Vers 11 und weitere Verse. Ein Christ, der von ganzem Herzen beim Herrn ist, der ist wachsam, der hat offene Augen, der schläft nicht. Und der zweite Ausdruck war der Begriff des Laufens. Man beeilt sich, man ist schnell, dem Herrn nachzufolgen, nicht langsam. Und der dritte Ausdruck ist der des Kämpfens. Darin zeigt sich Nachfolge von ganzem Herzen. Ein Christ ist ein Kämpfer. Und das vorige Mal hatte ich bereits die ersten zwei Stellen besprochen und war wohl auch bis zu Epheser 6 gekommen. Aber wir schlagen diese Stelle noch einmal auf. Sie ist vielleicht die bekannteste Stelle in Bezug auf dieses Thema des Kämpfens. Ich lese die Verse 6 bis 20. Verse 10 bis 20. Zum Rest, meine Brüder, werdet im Innern gekräftigt im Herrn. Das heißt, in der Seele, im Innern soll man gekräftigt werden, und zwar im Herrn, das heißt durch den Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wozu? Er wird es gleich sagen. Die ganze Kampfrüstung Gottes sei angetan. Sie ist nicht unsere Kampfrüstung, sie ist die, die Gott darreicht, und sie ist zum Zweck eines Kampfes, den Gott verordnet hat. Es ist nicht unser Kampf, es ist sein Kampf, es ist nicht unsere Ausrüstung, es ist seine Ausrüstung. Und dann steht geschrieben in Vers 11, die ganze Kampfrüstung Gottes sei angetan. Nun, wenn sie angetan sein soll, dann muss sie früher oder später angetan werden. Aber im Grundtext steht nicht, legt an die Waffenrüstung Gottes, sondern sie sei angetan, sie sei angelegt, denn wir sollen bereits kämpfen. Das heißt, wir sollen dafür sorgen, dass alles, was an Kampfrüstung uns zur Verfügung gestellt wird, zur Verfügung gestellt ist, angetan ist. Wozu? Um die listigen Methoden des Teufels, das griechische Wort ist das Wort für Methode hier, die Methoden des Teufels widerstehen zu können. Und der Teufel hat viele Methoden. Wir brauchen sie nicht alle zu kennen, aber wenn wir die Kampfrüstung kennen, dann können wir widerstehen. Es gilt nicht, die Methoden des Teufels so sehr zu studieren, als Gott zu studieren und seine Verteidigungsweise, um widerstehen zu können. Warum? Weil unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet ist. Zu viele Christen kämpfen gegen Christen. Zu viele Christen kämpfen gegen Nichtchristen, gegen Menschen. So viele Christen kämpfen auf menschlicher Ebene. Paulus sagt einmal, ein Ältester soll kein Raufbold sein. Das heißt, er soll nicht mit der Faust reinhauen. Ja? In unseren Zonen ist das vielleicht selbstverständlich. Und dennoch gibt es Christen, die greifen schnell zu irdischen Kampfmitteln. Das ist nicht gefragt, das ist verboten. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Drei Ausdrücke werden gebraucht und sie beziehen sich auf diese Weltzeit, das heißt auf die Zeit dieser Welt. Die Zeit dieser Welt ist die Zeit, während diese Welt steht. Solange diese Welt steht, gibt es eine Zeit. Und in dieser Zeit ist der Feind am Werk. Und dieser Feind bekommt hier drei Bezeichnungen. Er ist ein Fürst, das heißt jemand, der an erster Stelle steht, nach dem Grundtext. Er hat ein Heer unter sich und er steht an erster Stelle. Und diese Stelle wird von Paulus, von der Heiligen Schrift, anerkannt. Das wird zur Kenntnis genommen. Und das sollen wir zur Kenntnis nehmen. Und dann heißt es Mächte. Das heißt, dieser Fürst ist ein Fürst von Mächten. Und wir kämpfen sowohl gegen Satan als gegen seine Mächte. Das heißt, wir haben es immer mit dem Okkulten zu tun. In der Christenheit heute ist sehr verbreitet die Meinung, das Okkulte wäre ein Bereich für sich. Und man könne dem fernbleiben und man müsste sich nicht da hinein begeben. Dabei vergisst man, dass wir ständig mit dem Okkulten zu kämpfen haben, das heißt mit Satan. Viele Christen vergessen, dass jedes Mal, wenn sie Sünde, sie okkult belastet werden. Wenn man diesen Ausdruck gebrauchen will, ja. Man braucht nicht große Horoskope zu lesen und so weiter, um beeinflusst zu werden von Satan. Jedes Mal, wenn wir auf Sünde und Versuchung eingehen, gewinnt dieser Bereich der Dunkelheit einen Einflussbereich in meinem Leben. Diesen Bereich nennt der Apostel Finsternis. Und über diese Finsternis herrscht ein Weltbeherrscher mit seinen Mächten. Der Fürst und die Mächte sind die Weltbeherrscher der Finsternis. Das heißt, überall, wo Sünde und Dunkelheit Raum gewinnt, da haben wir es mit Satan zu tun, mit dem Okkulten. Und gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Im Grundtext steht hier nur Geistliche. Das sind nicht die Pfarrer, die immer so böse sind, sondern das ist hier der Satan mit seinem Heer. Noch einmal möchte ich, wie ich so oft das tun muss, darauf aufmerksam machen, dass das Adjektiv geistlich an und für sich nicht eine Wertung ist. Immer wieder heißt es, wir sollten geistlich sein und nicht ungeistlich. Geistlich ist das, was mit einem Geist zu tun hat, ob es gut oder böse ist. Der Satan ist sehr geistlich. Warum? Weil er ein Geist ist. Deshalb. Im Grunde sind wir auch geistlich, immer, weil wir Geister sind. Was heißt aber geistlich als Imperativ? Das ist etwas anderes. Das ist auch nicht eine Bewertung oder ein Wert in sich, sondern geistlich sind wir, wenn wir nach dem Heiligen Geist, nach seiner Gesinnung, nach seiner Meinung, nach seiner Auffassung leben. Dann natürlich wird es gut oder böse, von daher. Aber das Wort selbst ist nicht ein Wort für gut. Wenn wir geistlich sind, sind wir noch nicht gut, notwendigerweise. Wir sind nur wie ein Geist. Der Teufel ist ein Geistlicher, so wird er hier genannt. Und alle seine Dämonen sind Geistliche. Und diese Geistlichen sind Geistliche der Bosheit. Das heißt, sie sind darauf bedacht, Böses zu tun. Und im Grundtext steht, sie wohnen im Himmel. Wieder müssen wir uns neu besinnen auf diesen Ausdruck. Es ist wichtig, dass wir anhand des Wortes Gottes unseren geistlichen Wortschatz oder unsere Kanaansprache etwas revidieren. Ja. Wir haben eine ganze Menge von Ausdrücken. Eines Tages will ich mal darüber sprechen, glaube ich, über all die Kanaans-Ausdrücke, die wir haben, die nicht zutreffen. Ja. Wie vielleicht Predigt, Gottesdienst und so weiter. Hier haben wir so einen Ausdruck, das Himmlische. Der Begriff das Himmlische kommt im Epheserbrief mehrere Male vor, ich weiß nicht, vielleicht 6 Mal. In den ersten Kapiteln wird ja auch gebraucht für die Welt, in der Gott lebt und wo wir auch uns befinden, wenn wir im Heil stehen, zum Beispiel 2 Vers 6 etwa. Wir sind ins Himmlische versetzt, das heißt in den Raum, in die Gegenwart Gottes in Christus. Aber der Begriff das Himmlische ist einfach ein Ausdruck für die jenseitige Welt. Und dort ist Satan. Die jenseitige Welt ist die geistliche Welt, die Welt, die bewohnt wird von Geistern, von Gott, Engeln, ob gut oder böse, von abgeschiedenen Geistern. Und in diesem Bereich wohnt Satan, dort hat er sein Heer und von dort aus nimmt er Einfluss auf diese Welt. Deshalb spricht Paulus vom Luftraum, das heißt vom Jenseits kommt er in die Sphäre dieser Welt und nimmt hier Einfluss ein, nimmt Einfluss auf Menschen. Vers 13. Nehmt deshalb die ganze Kampfrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Nehmt deshalb die ganze Kampfrüstung Gottes, kein Teil darf nicht aufgehoben werden und angezogen sein, damit ihr am bösen Tage, das heißt an dem Tage, wo es besonders schlecht geht, und der Feind sorgt dafür, dass es immer wieder solche Tage gibt. Manchmal ist also der Druck schwerer als anders. Und es ist die Taktik des Feindes, uns zu entwaffnen. Ich habe es erlebt im Zweiten Weltkrieg. Ich habe diese Taktik erlebt. Ich war bei den kanadischen Truppen. Und entschuldigen Sie, wenn ich das in diesem Kreis von Deutschen das erzähle. Es war einfach so, ich war auf der anderen Seite. Glücklicherweise ist der Krieg jetzt schon mehr als 40 Jahre hinter uns und wir sind eine andere Generation. Ja. Aber es war so, um dieses Beispiel zu erzählen, die alliierten Truppen, das heißt in diesem Fall unsere Truppen, waren vorgedrungen und hatten den Feind bezwungen und hatten eine gewisse Stellung einbezogen. Der Feind, der schon ziemlich geschwächt war, hat aber sehr schlau gehandelt. Und in diesem Fall hat er sofort, nachdem unsere Truppen stillgestanden waren, sie waren ziemlich weit vorgedrückt, aber als sie aufhörten, vorwärts zu gehen, haben die Deutschen sofort einen Gegenangriff gestartet. Darauf waren unsere Truppen nicht eingestellt. Ja? Die hatten gemeint, sie hatten den Feind jetzt einigermaßen überwunden. Aber ein Schwacher, wenn er sofort angreift, kann eine ganze Menge von Unheil anrichten. Und das war auch in diesem Fall geschehen. Und gerade weil so viel Unheil angerichtet wurde, wurde ich gerufen, an die Front zu kommen, weil ich ein Sanitäter war und musste dann dort eingesetzt werden. Und so kam ich dann an die Front, weil ich vorher zu einer anderen Truppe zugeordnet war. Das ist eine Taktik, die der Feind sehr gern benutzt. Das heißt, an solchen Tagen wie Montag zum Beispiel, nachdem wir am Sonntag sehr viele Segnungen gehabt haben, oder am Sonntagnachmittag, nachdem wir des Morgens so selig auf Tabors Höhen weilten, ja, dann werden wir abgelenkt. Passen Sie auf, wenn Sie nach Hause fahren vom Gottesdienst. Es kann sein, dass ein Streit gerade dann im Auto beginnt. Gerade dann, wenn wir nicht darauf eingestellt sind, kann der Feind zugreifen. Wir haben es immer wieder erlebt in der Familie. Ich habe es persönlich erlebt. Wenn man es nicht erwartet, dann kommt der Feind. Es gibt also diese bösen Tage, wo es dann wirklich schlimm werden kann. Der Feind lässt uns eine Zeit lang in Ruhe, damit wir unaufmerksam werden. Und dann kommt der tüchtige Angriff. Und wir meinen, wir wären jetzt irgendwo wie auf eine Ebene gekommen, auf ein Plateau. Nichts davon, das wird so bleiben, bis Jesus kommt oder wir sterben, dass die bösen Tage immer wieder kommen. Und wenn wir an diesem bösen Tag widerstehen wollen, dann müssen wir kampfbereit sein und die Kampfrüstung angezogen haben. Ein wacher Christ ist dann bereit vorbereitet. Nachdem ihr alles ausgerichtet habt, damit ihr dann zu stehen vermögt. Man soll widerstehen und stehen bleiben. Beides. Um stehen zu bleiben, muss man widerstehen. Hier ist noch nicht die Rede von Vorwärtsdringen. Hier ist die Rede von Verteidigung. Der Feind greift uns an und wir sollen widerstehen und am Stehen bleiben. So steht also, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Auch davon könnte ich etwas erzählen aus dem Krieg. Ich musste Soldaten behandeln. Wir haben auch deutsche Verwundete verhandelt. Und einmal durch einen Kampf, der entstanden war, als dann eine Pause kam, habe ich dann auch die deutschen Verwundeten verbunden, beziehungsweise bin zu ihnen gegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich behandelt habe oder nicht, Entschuldigung. Ich musste bald weitergehen, aber sie waren in den Lenden getroffen worden. Und das ist eine sehr, sehr heikle Gegend. Wenn man da getroffen wird, kann man bald sterben. Das ist fast so wie auf der höheren Ebene der Brust. Paulus sagt, dort sollen wir mit Wahrheit umgürtet sein. Dort, wo wir sensibel sind, sollten wir einfach umgeben sein von Wahrheit. Das ist heute nicht so gefragt, die Wahrheit. Die Wahrheit ist in Misskredit geraten. Misskredit ist vielleicht nicht das richtige Wort. Man hält heute nicht viel von der Wahrheit. Man sagt, sie würde trennen. Es ist ein Begriff gekommen, der über die Wahrheit gestellt worden ist. Und dieser Begriff ist die Toleranz bzw. die Gemeinschaft, das Zusammenhalten. Die Wahrheit ist aber der obere Begriff, nicht die Gemeinschaft. Wenn wir die Wahrheit nicht als Gürtel haben und umgürtet sind, dann werden wir angriffsfähig sein, dann wir angriffsfällig sein. Und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit des Herrn und diese Gerechtigkeit soll in unserem Leben zu sehen sein. Es geht nicht nur um stellvertretende Gerechtigkeit, es geht darum, dass unser Leben gerecht sei. Wenn wir zwar die Gerechtigkeit des Herrn haben, aber diese Gerechtigkeit sich nicht auswirkt, dann werden wir anfällig sein für die Angriffe des Feindes. Und die Schuhe an den Füßen gebunden. Die Schuhe sollen an den Füßen bereits gebunden sein. Nicht erst im Kampf. Auch da könnte ich eine kleine Geschichte erzählen. Dieses Mal, als ich an die Front kam, wurde es dann ruhig in der Nacht und wir lagen in einer Hütte und wollten etwas Ruhe bekommen. Es wurde etwas geschossen, aber das war nicht so schlimm. Und ich hatte meine Schuhe ausgezogen, um etwas besser ruhen zu können. Das war allerdings das erste Mal, soviel ich weiß, dass ich an der Front war. Und mit einmal hörte ich, es war dunkel natürlich, aber jemand hatte offenbar meine Stiefel gesehen. Und er sagte, machte einfach so die Merkung, aha, jemand hat die Stiefel ausgezogen. Und dann merkte ich, das macht man nicht. Wenn man an der Front ist, muss man kampfbereit sein. Und wenn es gilt, einen Rückzieher zu machen, ob vorwärts oder rückwärts, man muss die Stiefel anhaben. Ja. Dann habe ich unter der Decke mir die Stiefel geholt und habe sie nur noch angezogen, damit ich auch bereit sein könnte, falls. Ich war nicht ein kämpfender Soldat, ich musste nur bereit sein zum Verbinden, aber auch dazu braucht es Bereitschaft. Die Schuhe müssen an den Füßen gebunden sein, in Bereitschaft mit der guten Botschaft des Friedens. Wir bringen den Frieden, der Feind greift uns dabei an. Wir attackieren nicht. Wir bringen eine Botschaft und diese Botschaft ist eine Botschaft mit einer weißen Fahne. Wir gehen hinaus in die Welt mit einer weißen Fahne. Weiß jemand nicht, was das heißt? Der hebe die Hand. Sie wissen alle, was eine weiße Fahne ist. Also, wir bringen den Frieden. Und dabei werden wir angegriffen. Und wenn dieser Kampf dann entsteht, dann sollen wir bereit sein zu kämpfen und zu verteidigen. Über das alles das Schild des Glaubens aufgenommen habt, mit welchem ihr alle brennenden Geschosse des Bösen werdet löschen können. Das alte Schild, das frühere, konnte manchmal in Brand geraten, wegen des Stoffes, aus dem es hergestellt war, wenn es Holz oder Leder war. Und dann hat man brennende Geschosse gebraucht. Aber Paulus sagt, das Schild des Glaubens vermag solche brennenden Geschosse zu löschen. Was für ein Glaube ist das? Das ist das Vertrauen auf den Herrn Jesus. Er ist unser Schild. Das Schild des Glaubens heißt, man versteckt sich hinter Jesus. Und er ist ein Schild, das groß genug ist, um uns abzudecken. Und jetzt kommt das Angriffs, Entschuldigung, noch ein Verteidigungsteil, ein Wehrteil. Nehmt den dargebotenen Helm des Heils und das dargebotene Schwert des Geistes. Der Helm bedeckt den Kopf und da soll das Heil uns bedecken. Das heißt, wir sollen fest im biblischen Heil stehen, uns in der Rettung Gottes bewahren lassen und das Schwert des Geistes zur Hand nehmen. Welches ist das Wort Gottes, das er gesprochen hat? Im Grundtext steht dort Rhema. Das ist nicht das Wort, das Gott heute spricht, wie manchmal irrtümlicherweise gesagt wird. Das ist der Logos. Logos und Rhema sind dasselbe. Sind beides Wort Gottes. Nur Rhema erinnert daran, dass Gott dieses Wort gesprochen hat. Das heißt, wir sollen die Bibel zur Hand nehmen und wissen, dass diese Schriftworte Worte sind, die von Gott kommen. Er hat sie gesprochen. Und wenn wir sie aussprechen, dann spricht Gott. Wenn wir Schriftwort zitieren, dann spricht Gott. Betend, Vers 18 setzt Vers 17 fort mit einem Partizip, das heißt, während das getan wird und zusätzlich soll gebetet werden. Wann? Zu allen Zeiten, wie im Geist. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das hier betonen muss, erstaunlicherweise, aber tatsächlich gibt es, scheint alles auf der Sonne zu geben, unter der Sonne zu geben, Entschuldigung. Aber erstaunlicherweise, selbst von theologischer Seite wird gemeint, ist die Meinung da, dass Beten im Geist Zungenreden wäre. Dabei macht man den sehr bekannten Fehler, wie ich es manchmal illustriere mit dem Pferd. Ein Pferd hat vier Beine, aber nicht alles, was vier Beine hat, ist ein Pferd. Aber diese Art von Logik, die wird manchmal selbst von Wissenschaftlern und von Theologen gebraucht. Nur weil Zungenrede ein Beten im Geist ist, heißt noch nicht, dass alles Beten im Geist Zungenrede ist. Ja? Das folgt nicht daraus. Hosen sind eine Form von Kleidung, aber das heißt nicht, dass alle Kleidung Hosen ist. Ja? Umgekehrt ist nicht immer dasselbe. Betend im Geist heißt beten im Heiligen Geist. Das heißt, unter der Leitung des Geistes, unter dem Ansporn des Geistes, der Geist will ja zum Gebet führen, Römer 8, dann mit Hilfe des Geistes, in der Kraft des Geistes, unter der Führung des Geistes oder Anregung und in der Kraft des Geistes beten, so wie er es haben will. Wie? Mit allem Gebet. Gebet ist das normale Wort, das heißt bitten. Und dann flehen. Das Wort für flehen heißt beten mit abhängig oder im Zeichen der Abhängigkeit. Es gilt zu beten, während wir kämpfen, im Zeichen der vollkommenen Abhängigkeit von Gott. Wir vermögen nichts auszurichten. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Seid zu diesem Zweck wachsam, mit allem anhalten, das heißt ganz anhalten oder ganz dabei sein und flehen für alle Heiligen. Wir sollen füreinander einstehen, für alle Gläubigen beten, für die ganze Gemeinde, in der wir stehen, für die ganze Gemeinde in unserer Region, in unserem Land, in der Welt. Und dann schließt Paulus hinzu, auch für mich. Auch wenn er ein Apostel ist, bedarf er der Fürbitte. Warum? Oder wofür soll gebetet werden? Und dieses habe ich mir gemerkt. Für die, die das Wort verkünden, ist dies wesentlich. Und für die, die das Wort nicht verkünden, aber für die beten, die das Wort verkünden, ist es auch wesentlich. Wofür betet man, wenn verkündet wird? Notieren Sie sich dieses. Wofür soll man beten, wenn man für eine Verkündigung betet? Auch an dieser Stelle gilt es, unseren Wortschatz zu revidieren. Achten Sie einmal auf Ihre Formulierungen, wenn Sie für den Abend beten oder für Sonntagmorgen oder irgendeine Verkündigung. Und fragen Sie sich, ob diese Formulierung biblisch ist. Hier haben wir biblische Hilfen. Damit mir das Wort gegeben werde im Auftun meines Mundes. Auch wenn man sich vorbereitet hat, braucht man Gnade, das zu sagen, was man sagen sollte, wenn man beginnt, den Mund aufzutun. In dem Moment, wo ich zu dieser Stelle komme und anfange, den Mund aufzutun, brauche ich etwas zu sagen. Und dafür muss gebetet werden. Dafür garantiert keine Vorbereitung, die noch so gründlich ist. Ich muss beten, dass mir dann ein Wort gegeben wird, und die Gemeinde muss beten für den Verkündiger, dass ihm jetzt ein Wort gegeben wird im Auftun des Mundes. Dann heißt es, die zweite Bitte, mit Freimütigkeit kundzutun, das Geheimnis der guten Botschaft. Die gute Botschaft ist ein Geheimnis, nicht nur, weil sie die Heiden einschließt, nach Epheser 3, sondern weil sie eine Botschaft ist, die neu ist. Sie ist erst da, seit Jesus Christus gekommen ist. Jetzt braucht es Freimut, das heißt Kühnheit oder Freimütigkeit, das Evangelium zu verkünden. Ich mache gleich Schluss oder Pause. Für welches ich ein Botschafter in einer Kette bin, jetzt kommt das Dritte. Damit ich im Evangelium oder in der guten Botschaft freimütig bin, wie ich reden soll. Das heißt, man braucht nicht nur Freimütigkeit, das heißt Mut, sondern man muss wissen, wie man reden soll. Also erstens, man braucht die richtige Botschaft. Man braucht einen Mut, sie auszurichten. Und drittens, man braucht die richtige Art, sie auszurichten. Dafür darf man beten. Diese Bitten habe ich mir aufgeschrieben, denn ich habe begonnen, eine Liste von Bitten zu machen, die ich gebrauchen kann, wenn ich mich vorbereite auf eine Verkündigung. Jetzt wollen wir eine Pause einsetzen von einigen Minuten und dann fortsetzen. Fortmachen mit diesem Thema.